Moin und herzlich willkommen im Kurswechsel-Podcast. Hier spricht Arne von den Kurswechseln. Vor ein paar Wochen habe ich hier im Kurswechsel-Podcast mit Christian Kastens gesprochen, der Mitglied des Vorstands bei der Bank im Bistum Essen ist. Dabei ging es darum, wie die Bank das Spannungsfeld zwischen anspruchsvollem Tagesgeschäft und notwendiger Zukunftsentwicklung organisiert. Es ging um die Frage, wie abteilungsübergreifende Zusammenarbeit gestärkt, die kreativen Potenziale aller Mitarbeitenden genutzt und die Zukunft der Bank zur Sache aller gemacht werden kann. Heute wechseln wir von der konzeptionellen auf die praktische Ebene. Gemeinsam mit Franziska Föcking und Maike Lerner werfen wir einen Blick auf die Zukunftswerkstatt Female Finance, eine der Initiativen, die aus diesem Ansatz entstanden sind. Wir sprechen darüber, wie aus einer strategischen Idee konkrete Zusammenarbeit wird, welche Herausforderungen auf dem Weg zu überwinden waren und was passiert, wenn Mitarbeitende die Möglichkeit bekommen, die Zukunft ihrer Organisation aktiv zu gestalten. Eine Episode über Beteiligung, Zukunftsgestaltung und darüber, wie Innovation entsteht, wenn man sie nicht von oben verordnet. Viel Spaß beim Hören.
Du hörst den Kurswechsel Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Kurswechsel-Podcast. Es geht um eine Follow-up-Episode, könnte man sagen. Es geht noch einmal um die BIP Fair Banking aus Essen, wo vor einigen Wochen Christian Kastens, Mitglied des Vorstands, bei uns im Podcast war und darüber gesprochen hat, wie essentiell wichtig es für die Bank ist, die abteilungsübergreifende Zusammenarbeit zu verstärken, die Bankentwicklung, Unternehmensentwicklung, man könnte fast sagen Innovation zu stärken. Und in diesem Zuge sind bei der BIP Zukunftswerkstätten entstanden. Wer da nochmal genauer reinhören möchte, ich verlinke die Episode nochmal in den Shownotes. Heute geht es so ein bisschen darum, mal unter die Motorhaube zu schauen und in eine dieser Zukunftswerkstätten mal genauer reinzuschauen. Und zwar um die Zukunftswerkstatt Fab Finance oder Female Finance. Das werden uns gleich Franziska Föcking und Maike Lerner erzählen, die bei mir im virtuellen Podcast-Studio sind. Bevor wir inhaltlich einsteigen, moin, schön, dass das geklappt hat. Ich werfe euch mal den Ball zu. Stellt euch doch kurz vor.
Ja, danke, lieber Arne. Mein Name ist Franziska Föcking. Ich bin 31 Jahre alt und jetzt mittlerweile seit 2 Jahren bei der BIP und leite das Kundenberatungsteam bei uns in der Privatkundenabteilung.
Ja, mein Name ist Maike Lerner. Ich bin auch seit ungefähr 2,5 Jahren bei der BIP und ich bin Senior Nachhaltigkeitsreferentin und im Vorstandsstab angesiedelt.
Mhm. Versuch mal zu starten, wie wir dann jetzt auch zusammengekommen sind oder die Zusammenarbeit gestartet ist. Ich habe ja gerade ganz grob angerissen, Zukunftswerkstätten. Nochmal in der Episode mit Christian ist sehr umfangreich hergeleitet, wieso, weshalb, warum macht die BIP diese Zukunftswerkstätten. Jetzt ist das ja auch so ein Kunstbegriff, der irgendwie geschaffen worden ist. Und nachdem ich in meiner Rolle als Kurswechsler in einem mehrtägigen Vorstand mit dem Workshop mit dem Vorstand das Ganze erarbeitet habe, sind wir dann ja an die Öffentlichkeit gegangen sozusagen und haben in der Bank kommuniziert, was das Problem ist, warum wir uns überlegt hätten, dass da in die Richtung was passieren muss. Und auf irgendeine Weise habt ihr ja auch Wind davon bekommen. Vielleicht nehmt ihr uns mal mit davon, wie war das für euch, als es plötzlich hieß, wir wollen die Bank zur Sache aller machen. Das war ja einer dieser schlagenden Sprüche und wie das Thema Zukunftswerkstätten auf euch gewirkt hat und wie ihr da rangekommen seid.
Ja, vielleicht fange ich einfach mal an. Also die Zukunftswerkstätten oder das ganze Konzept, auch dieser Change-Prozess, war am Beginn sehr abstrakt, ehrlich gesagt. Es war irgendwie nicht so richtig klar, worum geht's da, was wird da jetzt gemacht. Das ist sicherlich auch ein Format, was ja jetzt nicht so ganz banktypisch ist oder nicht so in die Prozesse passt. Und ich glaube, greifbar wurde es dann, als wir den ersten Marktplatz gemacht haben, wo dann klar war, hier stehen irgendwie ein paar Stellwände in einem großen Raum, es sind viele Leute da, du hattest es anmoderiert, jeder kann mal so seine Ideen reinbringen. Und das hat dann eigentlich ganz gut funktioniert, so Learning by Doing, dass wir relativ schnell Themen auch an vielfältigen Stellen und Marktständen sozusagen hatten und sich da Leute drum gruppiert haben, die angefangen haben, direkt über die vorgeschlagenen Themen zu diskutieren. Und ich glaube, dann war das so ein Selbstläufer.
Mhm.
Franzi, ergänzt mal, wie war das für dich, als es hieß, die Bank zur Sache aller machen und wir so eine große Marktplatzveranstaltung, haben wir es ja genannt, also ein Open Space bei euch veranstaltet haben mit, ich weiß gar nicht, 70, 80 Kolleginnen und Kollegen zu Beginn der Veranstaltung, sogar 100, so um den Dreh, glaube ich. Du weißt ja, ein großes Format, wie war das für dich?
Sehr spannend und aufregend, weil ich diese Form von Arbeiten so aus dem Bankalltag ja gar nicht kannte. Wir arbeiten ja in der Regel in ganz klaren Strukturen, fest verankert, und da mal so einen Blick über den Tellerrand zu werfen, zu schauen, was gibt's denn noch und vor allen Dingen, wie können wir die Zukunft gestalten. Die Bank zur Sache aller machen stand ja dann relativ schnell über allem. Und genau so sollte es ja auch sein. Also wir arbeiten alle für ein großes Ganzes, und dann in dem Sinne die Bank zur Sache aller machen, war die logische Konsequenz.
Jetzt, ich nehme vielleicht noch mal so ein bisschen Anlauf. Also was haben wir gemacht? Maike, du hast ja schon gesagt, ich habe die Veranstaltung moderiert und habe so die, also der Brückenschlag war aus der Arbeit mit dem Vorstand, die Strategie noch mal in die sogenannte Purpose-Pyramide zu überführen, um auch relativ leichtgängig kommunizierbar zu machen, was sonst eher so auf 20 bis 40 Seiten steht. Was ist eigentlich die Strategie der Bank? Also was sind die Stoßrichtungen, die strategischen Handlungsfelder? Da gab es ja unter anderem das Thema demografischer Wandel, wo einfach klassischerweise, wenn man so will, top-down gesagt wurde, das ist ein Thema, damit müssen wir uns beschäftigen. Aber auch euer Vorstand hat ja erkannt, es wird bei der Komplexität, die wir heutzutage haben, wahrscheinlich nicht mehr gehen, dass drei schlaue Herren in der Vorstandsetage sich Gedanken darüber machen, sondern es ging ja darum, die Potenziale anzuzapfen, die in der Bank eben schlummern. Und insofern unter diesem Thema, das war ja nur eins von mehreren, dann sich Gedanken darüber zu machen, was sind denn Themen für die Bank im Sinne von Zukunftsentwicklung, wo vielleicht noch eine offene Flanke ist, wo man noch nicht so aufgestellt ist, wie man das sein könnte, um eben ja auch in Zukunft noch eine Daseinsberechtigung zu haben. Und dann kamen ja diese Marktstände, Maike, du hast es gerade schon erwähnt, ins Spiel. Und im Rahmen dieses Open Space, auch ich weiß gar nicht, wer den Vorschlag gemacht hat, das Thema Female Finance, also Frauen und Finanzen.
Vielleicht kann ich das noch ergänzen. Du hast es jetzt auch noch mal so ausgeholt, und das ist eigentlich so der Part, der ja sehr abstrakt am Anfang, glaube ich, für die Mitarbeiter auch war. Es gibt eine Purpose-Pyramide und so weiter und so fort. Und ich glaube, an dem Tag war es dann eben greifbar, dass man sagt, okay, ah, jetzt wird es verständlich, ne? Wir haben irgendwie Themen, die die Bank beschäftigt in Zukunft. Das waren drei Themenblöcke, und unter diesen Themenblöcken war jetzt sozusagen die Aufgabe, was bewegt euch oder wo seht ihr Aufgaben, die uns in Zukunft vielleicht beschäftigen könnten, und schmeißt die einfach mal an die Wand. Und da wurde es dann wirklich greifbar. Da sind ja irgendwie viele tolle Ideen entstanden, auch, ne, was zum Beispiel das Kundenerlebnis angeht und so weiter und so fort. Und ein Stand, das war auch initiiert von einer Kollegin, die ja eigentlich durch einen persönlichen Schicksalsschlag an das Thema kam und gesagt hat, Mensch, auch selbst wenn man in der Bank arbeitet, man kommt schnell in Situationen als Frau, wo man ein bisschen überfordert ist, auch mit der ganzen Situation. Und da muss man doch irgendwie mal was machen. Also speziell Frauen adressieren in dieser, ja, mit der speziellen Biografie, mit Teilzeitarbeit und was passiert bei einer Trennung, was passiert, wenn der Partner verstirbt, man steht da irgendwie ganz alleine, und das war eigentlich der Ursprung der Idee. Und da, ja, gruppierten sich dann direkt auch recht viele Frauen drumherum, auch echt ganz verschiedenen Alters, ne? Die Franzi ist ja jetzt noch eine Ecke jünger, es waren aber auch ältere Kolleginnen dabei, und ja, ganz schnell ist da eine Diskussion entstanden und das Thema hat an Fahrt aufgenommen, Franzi, oder wie hast du das erlebt?
Ja, genauso. Also das sind ja Themen, die uns im Alltag gerade als Frauen immer wieder begegnen. Also das fällt ja auf, und das ist sicherlich jeder Frau bekannt. Uns wird ja oft partout schon mal keine Kompetenz in Finanzsachen unterstellt, und da gilt es dann halt auch ranzugehen und das zu beleuchten. Wir werden anders beraten, oft als unsere Männer, und das sind so wichtige Themen und so essentiell, dass wir Frauen ja im Endeffekt befähigen wollten, finanzielle Entscheidungen auch selber treffen zu können. Und so ist es ja dann auch gewachsen. Eine ganz, ganz wichtige Idee, wie ich finde. Und ich glaube, da sind wir der Kollegin, die das mal aufgeschlagen hat, auch sehr dankbar.
Also ich muss auch, ich mache mal gedanklich oder inhaltlich so ein bisschen mit. Für mich war das auch, oder habt ihr es sehr schnell hingekriegt, das spielt jetzt keine Rolle für die Entwicklung, meine Meinung, aber um mal so einen Blick zu geben, als ihr das erzählt habt, war für mich auch so, ja, na klar. Also wenn wir so, Michael, du hast die Biografien von Frauen angesprochen. Es ist ja immer noch so, dass klassischerweise, wenn irgendwann das Thema Familie kommt, die Care-Arbeit oft bei der Frau ist. Das heißt oft, also einmal leider oft immer noch Karriereknick, aber auch oft ein bisschen raus aus dem Beruf. Und dann kam irgendwann die Kollegin, die ihr wahrscheinlich gerade zitiert, wo ich sehr beeindruckt war, wie sie mit Zahlen und Statistiken hantiert und Studien rausgesucht hat, wo auch deutlich wurde, dass auch Frauen, auch durchaus Frauen, die ein bisschen Geld haben, ganz anders damit umgehen als Männer zum Beispiel. Wieso, weshalb, warum? Da könnten wir jetzt drüber philosophieren, aber es scheint offensichtlich so zu sein, dass Frauen im wahrsten Sinne des Wortes schlecht beraten sind in Finanzangelegenheiten. Und das unter diesem Thema demografischer Wandel einzuordnen und zu sagen, Mensch, da gibt es eine Zielgruppe für die Bank, also eine Kundengruppe sozusagen, über die man sich so zielgerichtet gar keine Gedanken macht. Mir leuchtete das sofort ein und es hat dann ja auch relativ schnell Anklang gefunden, wie ihr schon angedeutet habt.
Es geht. Also relativ schnell Anklang. Wir haben das, können jetzt die Hörer nicht sehen. Wir haben jetzt etwas geschmunzelt. Ist relativ. Also so die Begeisterungsstürme hielten sich in Grenzen zunächst bei dem Thema. Also wir in der Projektgruppe, die hat sich relativ schnell zusammengefunden, haben das Thema gesehen und auch aus ganz unterschiedlichen Perspektiven, wie ich gerade schon sagte, unterschiedliche Altersgruppen, ne? Das heißt auch unterschiedliche Lebensphasen. Und in jeder Lebensphase hatte jede Frau ein Beispiel, was irgendwie komisch läuft, so bei den Finanzen oder ob es jetzt eine persönliche Betroffenheit oder aus dem Bekanntenkreis. Und wir haben da relativ schnell gesehen, da lässt sich was draus machen. Das Thema ist so groß, wir müssen es eher noch eingrenzen. In der Bank gesamt wurde es anfangs belächelt. Das muss man, glaube ich, auch ganz klar sagen, weil es war so ein bisschen, ja, Frauen, jetzt brauchen wir jetzt ein rosanes Finanzprodukt. Das war so der Tenor. Und es hat schon ein bisschen gedauert auch, und naja, Überzeugungsarbeit vielleicht jetzt nicht unbedingt, aber wir mussten schon sehr viel in Vorleistung gehen mit unserer konzeptionellen Arbeit, damit erkannt wurde, ach so, nee, okay, das ist vielleicht ja auch ein Business Case für die Bank, weil darum geht es ja, ne? Wir wollten jetzt ja auch nicht Themen irgendwie entwickeln, weil wir uns langweilen in der Bank und nichts zu tun haben, sondern es soll ja auch einen Mehrwert schaffen. Und da das auch deutlich zu machen, das ist jetzt nicht so ein Soft-Skill-Thema, wo wir uns mal so ein bisschen zusätzlich drum kümmern, sondern dass das auch für die Bank eine Relevanz hat und ein Business Case sein kann, das hat ganz schön gedauert.
Es ist cool, dass du das direkt ansprichst. Es hat Anklang gefunden, meinte ich. Ihr habt relativ schnell eine Gruppe von, ich weiß nicht, 5, 6, 7 Personen gefunden, die gesagt haben, das Thema fände ich spannend, da sollten wir uns mit beschäftigen, lass uns dran arbeiten. Der zweite Teil, den du gerade ansprichst, da wäre ich ganz sicher noch drauf gekommen. Also wenn es darum geht, was passiert eigentlich in Organisationen, wenn was Neues reinkommt, was gar nicht so Alltag ist. Und du hast schon angesprochen, das war dann gar nicht so einfach, da überhaupt erstmal die nötige Aufmerksamkeit zu finden, die Akzeptanz zu finden. Vielleicht können wir das für einen Moment noch parken. Und ihr nehmt uns nochmal mit oder wir gemeinsam erklären nochmal, also jetzt hat dieser Marktplatz stattgefunden. Es gab im Rahmen des Open Space die Session, sagt man dann ja, Female Finance. Da hat sich so ein Pool von Menschen um diese Pinnwand gestellt, die gesagt haben, Mensch, da sollte man sich mal mit beschäftigen. Und dann haben wir ja angefangen, nachdem ihr auch so mit ein oder zweimal drüber schlafen bestätigt habt, dass ihr weiter Interesse an dem Thema habt, im Rahmen dieser Zukunftswerkstatt an dem Thema zu arbeiten. Das heißt, den Teil mache ich vielleicht nochmal. Wir haben uns organisiert, insofern, als dass wir, ich glaube, zu Beginn wöchentlich und später dann 14-tägig eine gemeinsame Sprechstunde hatten, so haben wir das genannt, die mit mir stattgefunden hat. Und ich habe euch methodisch so ein bisschen durchgeführt. Wir haben uns, ja, an dem, wenn ich den Begriff jetzt sage, dann haben ganz viele Hörer und Hörerinnen irgendwie was im Kopf, was wir da gemacht haben. Wir haben uns an OKR bedient, ohne OKR zu machen. Also wir haben uns an der Idee von Objectives und Key Results bedient und gesagt, lass uns doch mal so ein qualitatives Ziel formulieren, was hinter dem Thema Fab Finance steht. Also im Sinne von, wo könnte man in absehbarer Zeit damit landen, qualitativ im Sinne einer Wirkung. Und dann haben wir uns Key Results überlegt. Also ganz konkret, was sind Ergebnisse, messbare Ergebnisse, die wir gemeinsam erreichen wollen. Vielleicht nehmt ihr uns da mal so ein bisschen mit. Ich weiß, ihr habt immer gesagt, Arne quält uns da mit seinen OKRs und so weiter. Mir ging es ja darum, ein bisschen Struktur reinzubringen, das auch schnell überprüfbar zu machen, ob diese Idee stimmt. Und das kam ja so nebendran, dass wir einerseits methodisch sehr stringent, will ich fast sagen, gearbeitet haben und gleichzeitig aber in diesem offenen Feld von Mensch, erstmal ist das ja auch nur eine Idee, dass Female Finance funktionieren könnte. Wie war denn der Teil für euch?
Herausfordernd würde ich sagen, weil wir ja alle auch verschiedene Ideen hatten. Der eine beleuchtete dann irgendwie die Altersvorsorge ein bisschen stärker für die Frau, wohingegen der andere dann gesagt hat, ja, aber wir müssen ja auch gucken, beispielsweise auf Frauen, die nicht so viel verdienen, dann wieder auf Frauen, die viel verdienen. Und so hatten wir dann relativ schnell auch die Kolleginnen und Kollegen ja sogar auch, sie sich dann irgendwie so ein bisschen festigten und so einen gewissen Kreis, den wir bis heute ja haben. Also wir machen das jetzt schon über ein Jahr sehr erfolgreich. Aber ja, die Struktur war, glaube ich, essentiell nachher auch, auch wenn wir die oft nicht so gerne gehabt haben und wöchentlich immer dieses Board füllen mussten, gab es ja eine Struktur. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie wir auch die ersten Moonshots festgelegt hatten, als wir dann auf der Agenda stehen hatten, wir möchten in dem ersten Quartal eine Veranstaltung haben mit über 400 Frauen und das war dann so quasi das Ziel, was schon also sehr herausfordernd war, aber wo wir gesagt haben, wir wollen zumindest unbedingt eine Veranstaltung machen, ob es jetzt 400 Frauen sind oder nicht, ist dabei zweitrangig und genau das war ja eigentlich auch geplant, also einen Moonshot zu machen, den man vielleicht dann nicht erreicht. Aber ich glaube, wir waren sehr, sehr erfolgreich, weil wir hatten auch direkt die erste Veranstaltung in dem Quartal. Und oh, ich weiß noch, als wäre es gestern gewesen, wie aufgeregt wir waren und wie spannend das war und was für eine Dynamik das auch bekommen hat. Und ohne diesen Raum, diesen Schutzraum einer der Zukunftswerkstatt, die ihr uns da auch gegeben hat und die Struktur der wie heißt es denn? Die Struktur der. Hilf mir mal ganz kurz, Arne, bitte.
Ich bin nicht sicher, was du meinst, dass wir nach diesen OKRs gearbeitet
Ja.
haben oder dass ich habe ja gesagt, wir machen eine Sprechstunde. Das heißt, ich bin euch alle 2 Wochen auf die Nerven gegangen damit und habe gefragt, erreicht ihr euer OKR-Set? Seid ihr auf einem guten Weg? Wenn ich jetzt gerade schon das Wort habe, wieder ist, weil du das ansprichst, Maike, dass ja das, Franzi, Entschuldigung, dass diese Veranstaltung in dem ersten Quartal so als Meilenstein da stand. Zahlt ja darauf ein, dass ich auch euch sehr früh gesagt habe, schließt euch jetzt bitte nicht ein Dreivierteljahr ein und schreibt 57 Seiten Konzept, bevor ihr herausfindet, ob das überhaupt irgendwie auf Resonanz stößt, sondern versucht so schnell es geht, ich sage mal, den Markt ins Unternehmen zu lassen, ne? Also da eine relevante Zielgruppe mal mit dem Thema zu konfrontieren und schnell rauszufinden, klappt das? Also jetzt hast du von dem Moonshot gesprochen und wir haben gesagt 400 Frauen. Aber die Hypothese war ja, wenn wir mit dem Thema um die Ecke kommen, dann stößt das auf Interesse. Also die Idee davon, dass da ist ein Markt auch für die BIP, bestätigt sich relativ schnell. Und deswegen war die wahrscheinlich auch zu Recht aufgeregt, weil ihr gedacht habt, oh, klappt das? Und wie ist die Resonanz? Und wie ist das Feedback? Und so weiter. Aber das war Teil, was mir dann auch wichtig war, dass ihr möglichst schnell dieses Feedback bekommt.
Ja, das war ja auch ganz wichtig. Entschuldige, das war ja auch ganz wichtig, um erstmal überhaupt so ein erstes Stimmungsbild zu haben. Sind wir denn auf dem richtigen Weg? Also wir haben gut situierte Frauen befragt, insbesondere auch in Führungspositionen, die auch eine Meinung zu dem Thema hatten, die ja total wichtig war für uns, weil ist ja alles schön und gut, dass wir das als Thema jetzt irgendwie benannt haben. Wichtig ist ja auch, ob es Abnehmer hat. Und wir hatten da auch Frauen, die beispielsweise in einer Pflegeeinrichtung oder eine Pflegeeinrichtung leiten, wo das ja dann auch ankommt, ne? Wo Mitarbeiter beispielsweise betroffen sein können oder Mitarbeiterinnen. Um das mal zu identifizieren, war das sehr, sehr wichtig.
Ja, ich würde da noch was zu ergänzen, Arne, weil wir haben ja uns oft auch über dieses OKR-Set ausgetauscht und über diesen Formalismus, der auch dahinter steckt. Und ich denke, in der Konstellation war das sehr, sehr gut, weil da kommen wir, glaube ich, vielleicht auch noch später drauf. Das ist ja eine interdisziplinäre Zusammenarbeit in den Teams. Und wir kannten uns ja vorher alle irgendwie vom Sehen, vom Betriebsfest, aber wir arbeiten alle in ganz unterschiedlichen Abteilungen und haben in unserem Arbeitsalltag keine Berührungspunkte. Und gerade in solchen Ja, heterogenen Gruppen macht das total Sinn, sich an so einem Board entlang zu hangeln oder an was für ein Instrument auch immer, weil es sicherstellt, dass alle auf dem gleichen Level sind, alle vom gleichen reden und ja, man in so einen einheitlichen Flow kommt, ne? Weil sonst sind die Arbeitsweisen sehr, sehr unterschiedlich, ne? Die einen Kollegen sind, der Tag ist extrem durchstrukturiert, die anderen haben da irgendwie eine andere Arbeitsweise, weil sie eine andere Aufgabe haben. Und das war eigentlich am Anfang so das notwendige verbindende Element in der Arbeitslogik und Arbeitssystematik, um dann so ein Projekt auch irgendwie echt ans Fliegen zu bekommen. Weil ich glaube, sonst hätte man sich irgendwie so ein bisschen vielleicht auch verzettelt. Oder wir wären uns gar nicht untereinander so einig geworden, wie wir jetzt die Sache eigentlich angehen wollen. Und dafür war das sicherlich hilfreich.
Vielleicht, ich habe ja eingangs gesagt, also Blick unter die Motorhaube. Nochmal, was haben wir gemacht? Wir haben uns, oder ich habe euch verordnet, mehr oder weniger alle 14 Tage in die Sprechstunde bei mir zu kommen, sozusagen. Und so für die Methodenkenner, die uns jetzt zuhören, im Prinzip war das Quick and Dirty sowas wie ein Review der letzten 2 Wochen und ein Planning der nächsten 2 Wochen. Ne, also wir haben uns im 2-Wochen-Rhythmus Dinge vorgenommen, so was sind die nächsten Schritte, die wir gehen müssen, um möglichst schnell auch immer mit Blick auf dieses OKR-Set diese Fortschritte zu machen, damit wir auch wirklich, wir haben uns ein Quartal genommen, ja, so vom Zyklus, um zu sagen, danach wollen wir das auswerten, ob das weitergehen soll und kann, dass wir da vorankommen. Das war der Teil und dazwischen, also da wurde ja nicht wirklich gearbeitet im Sinne von erarbeitet, sondern nur abgenommen, kurz reflektiert, seid ihr auf dem Weg, kommt ihr voran, vielleicht nehmt ihr uns mal mit dahin, wie sind denn Ergebnisse entstanden bei euch?
Ja, also wie sind Ergebnisse entstanden? Auf unterschiedlichen Wegen. Also wie ich schon gesagt habe, wir hatten eine sehr heterogene Gruppe und haben uns zunächst hingesetzt und erstmal überlegt, wie können wir uns organisieren, eben, ne, wie ist es zeitlich? Das war das eine und das andere war aber ganz, ganz stark thematisch, dass wir eben gesehen haben, das Feld ist so groß, wir haben so ein bisschen auch Personas identifiziert, das war der erste Schritt, also ne, Frauen-Personas in ihren unterschiedlichen Lebenssituationen, haben festgestellt, alles klar, das ist so weitläufig, wir müssen uns da stärker fokussieren, sonst kommen wir nicht weiter. Und das ist das, was die Franzi hier gerade auch schon sagte. Wir haben dann gesagt, jetzt zu uns, zu unserer Bank, zur Bank im Bistum Essen, passt eine Gruppe sehr, sehr gut. Also wir haben ja das Motto Fair Banking und unsere Vision ist es ja auch, ja, Menschen zu befähigen, ein Leben frei von finanzieller Not auch zu leben. Und dann war eben auch klar oder den Kollegen auch wichtig, dass man zumindest eine Schiene hat, wo Frauen adressiert werden mit Bildungsangeboten, die ja vielleicht eher in herausfordernden Lebenssituationen sind. Also Teilzeitkräfte, vielleicht nicht ohne Ausbildung oder wie auch immer, die besonders stark auch von Altersarmut betroffen sind. Das sind ja genau diese Frauen, ne? Irgendwie in weniger gut bezahlten Jobs, halbtags, dann vielleicht ist so eine Trennung schnell wirklich so ein Genickbruch finanziell gesehen. Und da war es auch ein starker Wunsch, das zu adressieren, weil wir das auch so unter unserem Fair Banking Motto sehen. Und haben dann aber gesagt, das kam relativ schnell auch dann die Kritik. Naja, aber wir sind ja auch eine Bank und diese Zukunftswerkstätten, das dürfen wir nicht aus dem Auge verlieren. Da geht es eben auch darum, wie können wir das Geschäftsmodell der BIP weiterentwickeln und haben dann gesagt, wir adressieren auch Frauen, die ja finanziell eigentlich gut dastehen und vielleicht auch beruflich echt viel mit Geld zu tun haben, die aber privat ja eher auch so ein bisschen faul sind, was die Finanzen angeht. Und das hatten wir in der Pilotgruppe, die Franzi gerade ansprach, wo wir eben so Geschäftsführerinnen auch mal eingeladen haben. Da entstand ein ganz, ganz offener und auch emotionaler Dialog über das Thema Geld. Und das ist sicherlich jetzt verallgemeinert, das gilt nicht für alle Frauen, aber doch so gerade auch in einer bestimmten Altersgruppe, so ja, ich sag mal so 40 plus, die noch anders sozialisiert sind, die Frauen, über Geld spricht man nicht, dass da wirklich ein Bedarf ist, auch nochmal reinzugehen. Und da geht es dann nicht darum zu beraten, wie kann man jetzt eine finanzielle Not verhindern, sondern eher, wie kann man das Geld renditestärker anlegen. Und auf diese beiden Themen haben wir uns dann fokussiert. Und das war der Startpunkt, ins Doing.
Ich mache mal einen großen Sprung, um danach das dazwischen noch mit euch aufzuarbeiten, weil Franzi, du ja auch gerade gesagt hast, ihr macht das jetzt seit einem guten Jahr. Das ist ja, also ihr wart an dem ersten Marktplatz gleich eine der Zukunftswerkstätten, die entstanden sind. Und es gibt das Thema Fab Finance bis heute in der Bank und hoffentlich auch noch, also Jahre hinaus, weil das sich ja dann auch wirklich durchgesetzt hat. Also es hat dann irgendwann stattgefunden. Ihr habt Berater und Beraterinnen geschult zu diesem Thema. Es haben Gespräche stattgefunden. Das war, wenn ich mich recht entsinne, zu Beginn dieses Jahres. Stimmt das? So ganz grob, also
Ja.
worauf ich hinaus will, jetzt ist die Zukunftswerkstatt Fab Finance eine, die bei einer Idee von oder einem Impuls, Mensch, man müsste sich eigentlich mal mit der Finanzbiografie von Frauen beschäftigen und sich anschauen, welche Beratungsbedarfe da noch nicht gedeckt sind, bis hin zu, wir tun das tatsächlich bei uns in der BIP und haben Berater und Beraterinnen dahingehend geschult. Und dazwischen liegt ja ein Weg, der, Maike, du hast es gerade schon angedeutet, nicht ganz einfach war, der auf Widerstände gestoßen ist, der, wo ihr auch euch mal irgendwie rechtfertigen musstet, gefühlt, so, was macht ihr da mit eurer Zeit? Bringt das der BIP überhaupt was? Und diesen Weg würde ich gerne noch mal so ein bisschen beleuchten, weil das ist ja Teil der Wahrheit, für die sich unsere Hörerinnen und Hörer auch interessieren, wenn sie überlegen, in unseren Unternehmen, wie läuft es da eigentlich? Vielleicht nehmt ihr euch noch mal mit, oder uns noch mal mit, so in die Steine, die so auf dem Weg lagen und aus dem Weg geräumt werden mussten. Wie war das für euch?
Ja, vielfältig und ich glaube ganz unterschiedlich dann auch. Also ich hatte es vorhin schon gesagt, ein Stein war sicherlich tatsächlich die Akzeptanz, dass man sagte, warum muss man jetzt Frauen gesondert adressieren? Also die Kritik kam sowohl von männlichen Kollegen, aber auch von weiblichen Kollegen, auch gerade die ja in Führungspositionen, die gesagt haben, Mensch, ich will ja doch gar nicht immer die Sonderlocke sein. Also es soll doch normal sein, dass Frauen irgendwie, ne, erfolgreich sind und erfolgreich mit Geld umgehen. Ich will nicht gesondert adressiert werden. Und bei Männern wurde es tatsächlich ein bisschen belächelt. Ich glaube, das kann man schon sagen, jetzt auch nicht durch die Bank weg. Ne? Wir haben ja ganz tolle Kollegen auch bei uns im Haus, die das auch supportet haben. Aber natürlich gab es auch welche, die das ein bisschen so, ja, komm, ist ja ganz nice. Das war sicherlich eine Hürde und ich glaube, da ist es aber ganz gut gelungen, auch mit, ja, mit Daten, Zahlen, Fakten, was Banker halt so brauchen, zu darzulegen, dass es ein Thema ist und dass es auch ein Thema ist, ja, mit dem die Bank einerseits ihre Reputation eben auch stärken kann und andererseits, dass es aber auch eben ein Geschäftsmodell ist. So, das war die eine Hürde. Und natürlich gibt es dann auch Hürden. Vielleicht kann da auch die Franzi gleich noch was zu sagen, wenn sie mag. Wir haben ja alle Vollzeitjobs. Und da ist es natürlich auch ein Ressourcenproblem, sich immer wieder zusammenzusetzen. Weil ich glaube, ganz wichtig bei solchen Projekten, du musst da am Ball bleiben. Ja, du kannst es nicht schleifen lassen. Und in dem Moment, und das war vielleicht auch so ein bisschen der Turning Point, in dem ersten Quartal, als wir gesagt haben, okay, wir laden jetzt diese Pilotgruppe an Frauen zu uns in die Bank ein und machen irgendwas. Und da entsteht ja eine Verbindlichkeit. Das heißt, wir haben gesagt, okay, wenn wir die jetzt hier einladen, dann rollt der Stein. Und dann können wir den auch nicht mehr aufhalten, weil dann haben wir so ein bisschen ein Gesicht zu verlieren, dass wir jetzt ein Thema angestoßen haben und wir verfolgen das nicht weiter. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man sich das auch bewusst macht. Also sobald man einen Fuß nach draußen setzt, aus diesem geschützten Raum, dann exponiert man sich und dann ist man auch ein bisschen in der Pflicht zu liefern.
Ja, würde ich gerne direkt dran anknüpfen. Also insbesondere an das Ressourcenthema. Also es ist ja so, dankenswerterweise hat die Bank jeden Mitarbeiter, der in der Zukunftswerkstatt mitarbeitet, bis zu 20% seiner Arbeitszeit zur Verfügung gestellt. Da war sicherlich eine große Herausforderung, dass die 20% ja irgendjemand auch auffangen musste. Und wir irgendwann uns gar nicht mehr auf die 20% berufen konnten. Zum einen, weil das Thema so groß geworden ist und zum anderen, weil wir, wie gesagt, halt auch eben jeder den Vollzeitjob hatte. Das heißt, wir haben es einfach on top gearbeitet. Aber wir standen mit so viel Herz dahinter, dass es eigentlich gar keine Frage war, ob wir das jetzt machen, sondern nur wann und in welcher Zeit wir uns da verabredet haben. Wir haben sehr oft zusammengesessen und über dieses Thema auch diskutiert und sind aber auch immer jedes Quartal eigentlich zum neuen Entschluss gekommen, das Thema muss weitergehen. Das ist einfach zu wichtig für uns als Projektteam, als auch für die Bank und natürlich auch für die Frauen selbst. Ja, also das war tatsächlich eine sehr, sehr große Herausforderung, Ja, die Akzeptanz hat Maike ja gerade schon angesprochen. Ja.
Das hat zwei Ebenen, die ich würde das gerne mal differenzieren, weil das sicherlich etwas ist, was, das ist nicht BIP-exklusiv, sondern also mindestens die eine davon beobachte ich auch in meiner Rolle in jedem Unternehmen. Und das ist, ich bin fast geneigt zu sagen, also die faktische Situation, dass ich gleichzeitig operative Arbeit und Entwicklungsarbeit machen muss in einer Organisation. Nicht immer die gleichen Leute, aber irgendwie muss ich ja gleichzeitig Fußball und Tennis spielen, sozusagen. Also Zukunft entwickeln und Tagesgeschäft machen. Ne? Und jetzt erleben wir gerade, dass die Welt auch wahnsinnig schnell in Bewegung ist und wir von einer Krise in die nächste schlittern und sicherlich das Tagesgeschäft auf allen Seiten irgendwo drückt und ihr als Bank auch wahnsinnig viele institutionelle Kunden zu betreuen habt, auch Privatkunden sicherlich, die auch diese Themen mit in die Bank tragen. Worauf will ich hinaus? Also das Tagesgeschäft, das erlebe ich bei euch, bei anderen Banken, aber auch bei Nichtbanken, ist gerade so stark belastet mit eigentlich zu wenig Kapazitäten an vielen Stellen, dass für Zukunftsentwicklung oft keine Zeit ist. Ich glaube, diesen Konflikt, den haltet ihr bis heute aus, weil den kriegen wir auch nicht weg. Ne, das ist auch bei den anderen Zukunftswerkstätten so. Der andere Teil ist so der Konflikt, wo ihr gerade gesagt habt, es wurde so ein bisschen belächelt. Ist das überhaupt ein Thema? Vielleicht gehen wir da nochmal drauf ein. Habt ihr und wenn ja, wann und wie genau gemerkt, dass diese Akzeptanz ein bisschen größer geworden ist? Und wenn ja, wodurch?
Also ich glaube, ein wichtiger Schritt war da auch die Akzeptanz des Vorstands, muss man sagen. Gerade in den ersten Wochen, also A, waren diese Zukunftswerkstätten natürlich auch vom Vorstand getrieben. Entsprechend hatten wir da Rückenwind. Aber auch inhaltlich wurde das dann eben schnell erkannt. Und wie ich gerade sagte, also wir haben eine Kollegin, die da wirklich sehr fit ist in der wissenschaftlichen Arbeit, die Studien rausgesucht hat, das aufbereitet hat, in Argumente umgewandelt hat. Und dann ist das eigentlich ein No-Brainer, wenn man es dann einmal so runterschreibt. Da ist die Akzeptanz dann wirklich so peu à peu gewachsen. Und das war auch ganz schön eigentlich zu sehen, dass in dem Verlauf jetzt auch dieser Zyklen, die wir durchlaufen haben, auch immer mehr Kolleginnen, aber auch Kollegen kamen und gesagt haben, Mensch, ihr habt ja das Thema, ich habe da im Bekanntenkreis eine, die arbeitet in so einem Frauennetzwerk, wollt ihr das da nicht mal vorstellen? Also das ist fast so ein bisschen viral gegangen dann unter den Kolleginnen und Kollegen. Und daran hat man natürlich gemerkt, dass die Akzeptanz auch steigt.
Was würdet ihr sagen, welche Rolle hat diese erste Veranstaltung gespielt, von der ihr gerade schon gesprochen habt, in dem Zusammenhang?
Du meinst die Pilotveranstaltung?
Ja, ich erinnere mich an das schöne Foto, was da auf der Dachterrasse in der 14. Etage mit Essen im Hintergrund entstanden ist und wo ihr gerade sagt, jetzt haben wir Frauen eingeladen und Michael sagt, den Stein haben wir angestoßen und der rollt jetzt. Auch das, also zumindest war das meine Beobachtung, hat ja so ein bisschen Auftrieb gegeben, dass man festgestellt hat, Mensch, wir senden eine Einladung raus und da kommen Frauen und interessieren sich und unterstützen uns auch noch und ermutigen uns, das weiterzutreiben. Das zumindest habe ich das als einen großen Meilenstein wahrgenommen.
Ja, wenn nicht sogar der größte. Weil hätten wir die Veranstaltung nicht gemacht, weiß ich gar nicht, wo wir heute stehen würden. Aber so konnten wir uns zum einen die Bedeutsamkeit abholen für das Thema, weil auch diese Frauen kannten die Thematik natürlich und wussten genau, wovon wir gesprochen haben. Also wir haben da auch einen Nerv gefunden oder getroffen, der zu dieser Gruppe absolut passte. Und hätten wir da das Feedback nicht so eingeholt und so bekommen, wie wir es denn bekommen hätten, wäre das Ganze vielleicht auch in eine andere Richtung gelaufen und vielleicht genauso erfolgreich. Das weiß man natürlich heute nicht, aber das war so der Auftakt, wo wir gesagt haben, ja, es ist interessant und wir machen auf jeden Fall weiter. Wir haben uns ja auch Ideen abgeholt, in welche Richtung wir gehen könnten. Und ich weiß auch noch, also wir haben gerade bei der Veranstaltung, da gab es ja sowas wie Budgets auch noch überhaupt nicht. Da haben wir auch überlegt, holen wir denn jetzt noch irgendwie was zu essen, Besonderes zu trinken, Sektchen zum Anstoßen, ne? Und solche Dinge, die wir dann vorher überlegen mussten, die jetzt natürlich keine Rolle mehr spielen. Ich meine, wir machen mittlerweile richtig große Veranstaltungen für Frauen, die einfach durch diesen Meilenstein ja dann auch wachsen durften. Und der Erfolg gibt uns ja einfach recht. Das ist ein Thema nach wie vor und es ist wichtig.
Vielleicht mal so meine 2 Cent dazu. Also Franzi, du hast ja vorhin gesagt, ihr wart auch echt aufgeregt vor dieser Veranstaltung. Und ich interpretiere das mal, denn oder betone mal, was ich ja auch immer wieder gesagt habe: Wir arbeiten in einem Format, in dem ihr einerseits einen Schutzraum zur Verfügung gestellt kriegt, aber ihr habt gerade schon gesagt, der Vorstand hat es getrieben, der stand auch dahinter, wo aber andererseits auch geliefert werden muss, weil wir das sonst, also es darf scheitern. Ne? Und jetzt können wir lange über das Wort Scheitern diskutieren, ob man das sagt oder ob, ne? Aber man darf auch früh lernen, dass etwas nicht funktioniert. Vielleicht formuliere ich das so. Und ich spüre ja bis heute, mit welchem Herzblut ihr dahinter steckt. Und das war ja so ein Moment, wo man auch hätte feststellen können, oh, jetzt haben wir ein paar Wochen daran gearbeitet und jetzt scheitert es in Anführungsstrichen. Ne? Und das dann auch für euch so als Auftrieb mitzunehmen, hat dann sicherlich dazu geführt, dass ihr da auch weiter investiert habt und das auf breitere Füße gestellt habt und ja auch irgendwann da einen Beratungsansatz entwickelt habt, der dann in Schulungskonzept mit externen Trainern, die euch erstmal aufgeschlaut haben und so weiter. Also das Thema ist ja gewachsen dadurch, dass wir immer wieder diese Schleifen gedreht haben von stimmen unsere Hypothesen, ja, kriegen wir eine Resonanz, ja, die fällt positiv aus, machen wir den nächsten Schritt, bis jetzt über ein Jahr, wo das, kann man das so sagen, das Thema Fab Finance eigentlich fest etabliert ist in der BIP.
Ja, ich glaube, das kann man sagen. Wir haben dann parallel, also es ist ja auch, ne, das ist jetzt nicht so linear, so ein bisschen wie du das darstellst, ne? Das ist, die Dinge da laufen dann ja parallel und manchmal ist dann auch so ein bisschen Henne-Ei-Problem und gesagt, okay, wenn wir jetzt nach dieser Pilotveranstaltung, die eben wirklich dann Erfolg war oder wo wir auch unsere Hypothesen bestätigt bekommen haben, gesagt, ja, jetzt geht's weiter, dann fragt man sich ja, dann brauchen wir jetzt eigentlich eine Website, aber eine Website jetzt auf der Bank irgendwie, ne, oder nochmal so ein Unterpunkt, dafür ist es noch nicht groß genug. Also manchmal muss man dann auch so ein bisschen auf dem Ei tanzen und improvisieren. Und genau, jetzt, das haben wir eigentlich in dem letzten Jahr gemacht. Also wir haben die Formate weiterentwickelt, wir haben uns auch nochmal anders aufgestellt, weil wir gemerkt haben, okay, das ist zeitlich jetzt so groß, dass wir uns dann nochmal aufgeteilt haben. Die eine Gruppe betreut da dieses Thema finanzielle Bildung für vulnerable Gruppen. Die andere Gruppe betreut eben das Thema Veranstaltung für berufstätige Frauen. Und jeder hat dann so weitergearbeitet und es war eben parallel, dass weitere Formate entwickelt wurden. Wir haben parallel an der Website gearbeitet. Wir haben dann, und dann geht es ja drum, ne? Da musst du ja Marketing mit einbinden. Dann, du hast es angesprochen, wir haben das Schulungsangebot für die Kolleginnen und Kollegen im Privatkundenbereich organisiert. Da musst du dann ja die Abteilungsleitung mit einbinden. Also da wird es dann ja auch schon ein bisschen offizieller. Das ist dann ja nicht mehr so hemdsärmelig, wir machen das jetzt mal eben. Und das ist eben so ein Prozess, wo es dann auch immer wieder scheitern kann. Ne? Ist das gewollt? Auch so eine Trainerin, die zu uns in die Bank kommt, nimmt auch Geld. Auch das muss man sich freigeben lassen. Auch das muss man argumentieren, sagen, ja, wir glauben daran, dass das gut investiertes Geld ist. Und so geht das dann von Woche zu Woche, von Monat zu Monat. Und wir sind ja noch nicht fertig. Der Prozess ist ja immer noch im Flow. Ne? Weil du sagst so, das ist in der Bank etabliert, ja, aber also wir kamen ja jetzt gerade auch, diese Woche hatten wir eine Veranstaltung, das war auch wieder eine Premiere. Ja, da sind wir in ein Unternehmen gegangen und haben da eine sogenannte schlaue Pause bespielt. Das war auch wieder was ganz Neues, was wir vorher nicht gemacht haben. Und so gibt es eigentlich jeden Monat oder zumindest einmal im Quartal irgendwas, was für uns immer noch neu ist und was wir immer noch wieder neu überlegen müssen und weswegen wir immer noch mal neu aufgeregt sind.
Das darf aber ja auch so sein, ne? Ich mache mal so ein Zwischenfazit, weil ich kann das jetzt ja von der einen Seite angucken und das also von der schönen Seite, in der ich sagen kann, wir haben gestartet, also auch mit dem, was ich eingangs gesagt habe, was ich in der Episode mit Christian besprochen habe, wofür macht die Bank das eigentlich? Weil wir unsere Daseinsberechtigung in der Zukunft erarbeiten müssen und wir glauben, dafür brauchen wir das Potenzial von allen. Und in einer ganz kurzen Zusammenfassung und von oben drauf geguckt, kann man sagen, innerhalb von 6, 7 Monaten hat sich ein Produkt marktreif entwickelt. Also marktreif im Sinne von, es haben Beratungen stattgefunden, es haben ja auch Abschlüsse stattgefunden, ihr habt Geschäft generiert aus diesem Thema heraus, wo ich sage, wow, das wollen die allermeisten Unternehmen. Also so soll es idealtypisch sein. Jetzt haben wir ein bisschen Zeit gehabt in dieser Episode, um mal von Steinen zu sprechen, von Gegenwind, von Franzi, du hast es gesagt, eigentlich lebt das auch ganz viel von Herzblut in Arbeitszeit, wo man gar nicht weiß, wo man sie hernehmen soll. Also das sind ja so die Seiten, die oft in so, wenn ich euch jetzt auf einer Konferenz auf dem Podium sitze und ihr eine Erfolgsstory erzählt, die fallen mal in dem Nebensatz, aber das ist, glaube ich, gar nicht hoch genug zu betonen, dass das auch echt irgendwie ja, dieses Engagement braucht und den Glauben und die Investition da rein. Ich will zum, so im letzten Teil des Podcasts vielleicht nochmal eine weitere Perspektive aufnehmen. Das eine ist ja Bankentwicklung oder Zukunftsentwicklung, wenn wir das so nennen. Jetzt hieß es vorher, die Bank zur Sache aller machen. Ich erinnere mich, als ich mit euren Vorständen da in dem Workshop saß, da fiel auch ganz schnell das Thema Kultur. Also wir wollen auch eine Kultur schaffen, in der wir anders zusammenarbeiten, in der wir vernetzter arbeiten, übergreifender arbeiten. Vielleicht könnt ihr uns da noch mal so ein paar Sätze dazu sagen, wie ihr das erlebt habt.
Ja, wie habe ich das erlebt? Das ist, wenn du mich das persönlich fragst, ist das fast ein bisschen schwierig zu beantworten, weil ich auch andere Arbeitsweisen kenne. Ich komme ja nicht klassischerweise aus der Bank und kenne eben auch eine Kultur, wo ja so ein, ich sag mal, dieses freie Arbeiten stattfindet. Ich habe lange im Marketing gearbeitet und auch als Texterin, als Freelancerin. Deswegen fand ich das so interessant und toll, dass ich dachte, Mensch, dass das in der Bank stattfindet, damit habe ich jetzt wirklich nicht gerechnet und war natürlich hellauf begeistert, da auch ja im Prinzip so diese Arbeitsweise mit einzubringen. Ich glaube, für die Kollegen, die jetzt aus der Bank kommen und ihr Berufsleben da verbracht haben, hatte das vielleicht aber noch mal ganz andere Seiten.
Ja, hatte für uns tatsächlich ganz andere Seiten, weil, das sagte ich ja eingangs schon, wir normalerweise ziemlich starr arbeiten, auch viel hierarchisch. Und das konnten oder durften wir dann erstmalig eigentlich auch mal verlassen. Ja, natürlich haben die einen oder anderen gesagt, ja, jetzt kommt schon wieder irgendwie was Neues und jetzt wird das Rad noch dreimal neu erfunden und im Endeffekt ändert sich eh nichts. Doch, also es hat sich eine Menge geändert seit Einführung der Zukunftswerkstätten. Ich glaube, da sind wir mit das beste Beispiel für, dass man echt was schaffen kann, wenn man dranbleibt, wenn man investiert und vielleicht auch noch eine Extrameile geht. Dass das hier zu einem Wandel führt, ist, glaube ich, unstrittig. Wir haben Verantwortlichkeiten, die innerhalb der Zukunftswerkstätten stattfinden, die ja normalerweise gar nicht verteilt würden. Und das bringt hier gerade schon so einen Ruck durch die Bank. Und wir erleben das ja auch in den Zusammenkünften, dass da auch viele Mitarbeiter einfach da sind, die Lust haben auch auf Veränderungen, Lust haben, die Bank weiterzuentwickeln, um eben in der Zukunft auch eine Rolle zu spielen. Und darum geht es ja eigentlich genau bei diesen Zukunftswerkstätten. Punkt.
Vielleicht kann ich da auch noch was ergänzen. Das ist ja hierarchieunabhängig. Und das ist in der Bankenwelt, glaube ich, jetzt neu oder vielleicht auch gar nicht so beliebt. Also es macht ja auch Sinn, ne? Hierarchien machen ja auch Sinn, weil es sind eben Entscheidungen, die da getroffen werden und irgendwer muss am Ende den Kopf für hinhalten. Und deswegen macht das auch Sinn. Und dieses zu erfahren, man kann hierarchieunabhängig Dinge bewegen und auf die Straße bringen. Das war, glaube ich, eine tolle, tolle Erfahrung. Und was auch wichtig ist unter diesem Kulturaspekt, was ich jetzt ganz toll fand, ist wirklich diese interdisziplinäre Zusammenarbeit über Abteilungen hinweg. Also das sind ja so, ist ja ansonsten wirklich so ein Silo-Denken in der Bank und diese Sichtweisen auch und dieser Blick auf Themen, je nachdem, welchen Job man in der Bank hat. Das ist so spannend. Und da kommen wirklich so, das sind echte Stärken, die da so zusammenkommen, die sonst im Arbeitsalltag nicht so zusammenkommen. Und das war für mich jetzt sehr, sehr bereichernd, auch diese ganzen ja, unterschiedlichen Perspektiven damit reinzubringen. Und wenn man das schafft, eben auch mit in die Kultur zu verankern, ist da sicherlich auch mega viel mitgewonnen.
Ich möchte gerne mit meinen Worten oder so durch die Organisationsentwicklungsbrille nochmal das aufgreifen, was ihr gesagt habt, weil es klingt manchmal so negativ, wenn, Franzi, du hast gesagt, wir sind ja ein hierarchisches Unternehmen und wir arbeiten relativ starr und jetzt hast, Maike, du von Silo-Denken gesprochen. Da will ich mal so die Wertung rausnehmen. Ihr seid eine Bank, ihr seid ein wahnsinnig stark reguliertes Unternehmen, wo es klare Prozesse braucht, wo die Hierarchien Sinn machen und wo es auch Sinn macht, dass Markt und Marktfolge eine Trennung haben. Das will die Aufsicht schon so. ne, wo es auch wenig Sinn macht, so im operativen Alltag die Risikocontroller mit den Vertrieblern zusammenzusetzen, weil es einfach wichtig ist, da Spezialistentum aufzubauen. Ne, und das ist etwas, jetzt kann ich das übertragen, das gilt auch für Nichtbanken und andere Unternehmen, dass ich im Prinzip nicht die eine neue, auf gut Deutsch, moderne Organisationsstruktur jetzt etabliere und dann ist alles wieder in Ordnung. Und ich habe ganz verschiedene Anforderungen in Organisationen, denen ich gerecht werden muss. Und es gibt ganz viele, insbesondere in Banken, in denen dieses klassische und starr ist so ein negatives Wort, aber irgendwie ist es starr, in denen das einfach so sein muss sozusagen. Und das macht es ungleich schwerer für Banken, dann Formate zu schaffen oder Räume zu schaffen, in denen auch mal anders arbeiten möglich ist, ohne gleich grundsätzlich das andere in Frage zu stellen. Also es ist oft ja kein Entweder-oder ein, sondern ein sowohl als auch und dann die Frage, wie organisiere ich das? Und das haben wir versucht mit diesen Zukunftswerkstätten und es zeigt sich ja, oder ihr sagt das ja auch, dass das nicht einfach ist, dass das, ich glaube, das haben wir zusammen erlebt. Ich sag's nochmal, dass das kulturell auch gar nicht so einfach ist, in einer Organisation andere Arbeitsweisen zu etablieren, weil ich sage immer, dann springt sofort der Immunapparat der Kultur an und sagt, das ist fremd, das wollen wir nicht, bäbe. So, und das kann man an unterschiedlichen Symptomen dann sicherlich auch beobachten. Umso schöner, dass ihr da dran geblieben seid und dass das Früchte trägt. Und jetzt, ihr habt es gesagt, es ist marktreif, aber es hat noch ganz viel Zukunft und ihr lebt ständig noch was Neues. Vielleicht nehme ich das mal so, um so auf die Zielgerade einzubiegen mit euch. Wenn ihr jetzt mal von heute an nach vorne blickt, wo seht ihr denn, jetzt hätte ich fast gesagt, euer Projekt, euer Thema in, sagen wir mal, einem Jahr oder in 3 Jahren? So, um zwei Abstufungen mal zu machen.
Ja, also ich würde jetzt mal sagen, also Fab Finance ja, ist in 3 Jahren nach wie vor ganz, ganz fest verankert in der Beratung, gehört zu jeder Beratung, muss angesprochen werden und würde oder wird auch angesprochen. Und das, also wir werden den Projektstatus ja irgendwann verlassen und dann ist es ein ganz selbstverständlicher Bestandteil dieser Bank als Verständnis auch im Endeffekt von der Kundennähe und auch von einem Kundenerlebnis, was geschaffen wird. Und das ist ja nicht nur wichtig, Frauen selber zu befähigen, sondern auch Männer darauf aufmerksam zu machen. Aber also ich würde mir wünschen, wenn ich das mal so äußern dürfte, dass Frauen in 3 Jahren, also unsere Kundinnen, sagen, ja, wir treffen heute finanzielle Entscheidungen deutlich selbstbewusster als noch vor 3 Jahren.
Ja, und ich würde das noch ergänzen wollen, so ein bisschen um den konzeptionellen Part, weil wir, genau, es soll ja, es ist ja auch die Idee, dass es in die Bank übergeht und ich glaube, wir müssen aber gut am Ball bleiben, das auch immer noch weiter zu begleiten und zu monitoren. Da haben wir ja auch schon oft drüber gesprochen, weil es gibt ja keine Abteilung Fab Finance in der Bank und ne, dieses in die Linie übergeben, dann ist da auch mal die Gefahr, dass es ein bisschen versandet, weil es diese Linie für das Thema auch gar nicht gibt. Und deswegen möchten wir das schon auch weiter begleiten und weiterentwickeln. Da haben wir gerade gesagt, wir haben jetzt ein Angebot für Unternehmen geschaffen, wo wir dann in die Pause gehen oder wie auch immer, also ins Unternehmen gehen. Und das sind ja Themen, die uns weiter begleiten. Das muss ja immer weiterentwickelt werden. Das ist ja kein Selbstläufer. Irgendwer muss diese Leute, diese Unternehmen ja ansprechen, muss die Termine machen. Und ich würde mich freuen, wenn wir da in dem Jahr immer noch wirklich am Ball bleiben und das Thema nicht eingeschlafen ist. Das wäre erstmal so das Erste. Das hört sich jetzt negativ an, aber ich glaube, die Gefahr besteht tatsächlich, weil es eben auch ein sehr personengetriebenes Thema ist. Das stellen wir ja auch fest. Also es steht und fällt auch mit den Personen, die ihr Herzblut da reinbringen. Und ja, da würde ich mir wünschen, dass wir das noch jetzt so weiterentwickeln und aufrechterhalten. Und in 3 Jahren dann hoffentlich auch wirklich da sind, dass es so ein bisschen zum Selbstläufer wird und Frauen und Unternehmen auf uns zukommen. Ne? Also wir haben jetzt auch schon Kontakt mit anderen Banken gehabt, die gesagt haben, hey, oder wie habt ihr das gemacht, wo wir auch mal erzählt haben, wie wir das Projekt umgesetzt haben und dass wir da einfach noch viel stärker auch vernetzt sind. Und dieser Netzwerkgedanke ist ganz wichtig, noch ja, viel stärker angekommen sind, wirklich in dieser Bubble, nenne ich es mal. Und wie Franz auch sagte, dann auch wirklich was erreicht haben.
Ich habe irgendwann mal den Spruch gehört, nichts ist erfolgreicher als Erfolg. Also wenn jetzt die Frage ist, was braucht es, damit sich das, so wie ihr das gerade angedeutet habt, wirklich etabliert und durchsetzt, dann braucht das Erfolg. Und Erfolg ist am Ende ja auch für euch als Bank Vertriebserfolg. Ne? Natürlich unter dem Fair Banking. Das unterscheidet euch von vielen anderen Banken und das passt total zu diesem Thema. Aber letztendlich, Franzi, du hast es in so einem Nebensatz erwähnt, dass Frauen zu euch kommen, weil sie wissen, bei der BIP werde ich auch zielgruppengerecht, also mir entsprechend beraten. Und das unterscheidet die BIP von anderen Banken. Und am Ende geht es ja darum, und ihr kennt den Bankenmarkt auch, dass es darum geht, dass es ganz viele andere gibt, die auch Kunden haben wollen und sagen, wir machen euch Angebote. Und man da einfach was schaffen muss, wo man sagt, und deshalb bleiben sie bei uns. Und deshalb ist das unsere Daseinsberechtigung. Und wenn das gelingt, toi, 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 dann ist es großartig, was entstanden ist in dieser Zukunftswerkstatt.
Ja, absolut.
Absolut.
Also, ja, genau. Also im Endeffekt ist es ja auch wichtig, authentisch zu bleiben, ne? Wir als BIP haben nun mal das Fair Banking und unsere Kunden sind ja bei uns aus einer bewussten Entscheidung heraus aufgrund von Vertrauen, das über viele Jahre ja auch gewachsen ist. Und das Thema, das passt zu uns wie wahrscheinlich zu keinem anderen so gut. Und genau das ist es ja. Kunden sind bewusst Kunden bei uns und wenn wir damit Frauen noch explizit ansprechen können, ja, umso besser.
Genau, es passt zu unserer Vision, es passt zu unserer Philosophie. Es hat tatsächlich auch einen Nachhaltigkeitscharakter. Ja, wir definieren uns ja durchaus auch über die nachhaltige Ausrichtung und Gleichberechtigung ist eben auch eins der 17 Nachhaltigkeitsziele, auf das wir damit auch einzahlen. Und wir haben ja auch mit unseren Produkten, wie jetzt beispielsweise Mikrofinanz oder mit den Themen, wo wir auch, jetzt nicht bewusst, aber indirekt ja auch Frauen mit Stärken im globalen Süden, da profitieren halt auch hauptsächlich Frauen von. Also das Thema passt bei uns auch einfach. Und wir stellen eben auch fest, ne, wenn wir jetzt von Frauen sprechen und Geld, die haben halt einen höheren Anspruch daran, auch Gutes mit ihrem Geld zu bewirken. Und achten eher mal darauf, dass es eine nachhaltige Geldanlage ist, und haben da einfach mehr den Blick in die Zukunft. Also diese Enkeltauglichkeit wird da viel öfter mitgedacht. Und deswegen ist die Sache eben so rund, ne? Weil wir da einfach auch das Angebot haben und die Kompetenz haben, die wir dann da eben auch vermitteln können und die da auch gefragt ist. Deswegen ist es eine runde Sache.
Runde Sache klingt nach einem Schlusssatz, oder? Dann würde ich sagen, liebe Maike, liebe Franzi, danke für eure Zeit, dass ihr uns nochmal mitgenommen habt, in so den Weg und die Schwierigkeiten, die auftreten, wenn man mit Herzblut für eine Sache antritt, im Sinne von die Bank zur Sache aller machen. Ich finde es ein schönes Beispiel dafür, was in am Ende ja tatsächlich relativ kurzer Zeit, also weniger als einem Jahr, entstehen kann. Also vor letztes Jahr im Februar gab es das alles noch gar nicht, nicht mal die Idee. Und heute sprecht ihr so, wie ihr darüber sprecht. Insofern kann ich euch nur beglückwünschen dazu, dass das so gut geklappt hat. Ein bisschen werden wir noch miteinander zu tun haben. Insofern toi, toi, toi. Ich drücke die Daumen, dass es gut weitergeht. Danke für heute. Wir machen den Deckel drauf. Bis zum nächsten Mal.
Schön, dass du wieder reingehört hast. Mehr Infos zu uns und diesem Podcast findest du unter www.kurswechsel.jetzt.